Ihr kennt es bestimmt auch, Worte haben Macht, Worte haben Kraft. Wir denken da an verschiedene Situationen, zum Beispiel der Arbeitnehmer, der gekündigt wird, ein Wort des Chefs und es ist Geschichte, die Arbeitsstelle. Ehe können auch geschlossen werden durch Kraft eines Wortes, Kriege erklärt werden, Schulden erlassen werden, Gesetze verkündigt werden. Stellt sich die Frage, welche Kraft, welche Macht das Wort Gottes hat. Welche Kraft, welche Macht das Evangelium hat. Wir haben es eben schon gehört in den Zeugnissen. Und die Antwort auf diese Frage, die finden wir in Römer Kapitel 1, die Verse 16 und 17. Römer 1, die Verse 16 und 17. Diese kurze Bibelstelle, kann man sagen, ist die Grundthese, die Zusammenfassung, die Hauptaussage des gesamten Römerbriefes und eine Bibelstelle, die uns vielen von uns, denke ich, geläufig ist. Aber wie wir schon gehört haben, das Evangelium ist nicht nur das ABC, sondern das A bis Z. Und so wollen wir uns auch dieser bekannten, aber wunderschönen Bibelstelle widmen. Römer Kapitel 1, Verse 16 bis 17. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Amen. Jeder von uns verkündigt eine Botschaft, der hat eine Message, wenn man es auf Neudeutsch sagen will. Der Fußballfan, der in seiner kompletten Ausstattung mit Schal und mit Trikot unterwegs ist, der verkündigt auch eine Botschaft. Ich bin Fan eines Fußballclubs. Das Parteimitglied genauso sagt damit aus, ja, ich gehöre zu dieser und dieser Partei an. Die Umweltaktivisten, die sich heute wieder anscheinend oder gestern auf die Straße gesetzt haben, die haben auch eine Botschaft, die sie verbreiten wollen. Und oft ist es so, dass Menschen, die eine Botschaft verkünden, sich regelrecht dazu verpflichtet fühlen, diese Botschaft zu verkünden. Sie können es nicht anders, als das zu tun. Und genau das ist der Kontext, in dem diese Verse auch hier auf uns zukommen im Römerbrief. Denn der Vers davor, da redet, oder die zwei Verse davor, da redet der Apostel Paulus darüber, dass er ein Schuldner ist. Er ist verpflichtet, den Barbaren und den Griechen und allen Menschen das Evangelium zu verkünden. Und das ist auch mit ein Grund, warum er nach Rom kommen will, um auch dort das Evangelium zu verkünden. Und der Grund, warum er so eine Verpflichtung hat, das Evangelium zu verkünden, finden wir eben jetzt in Vers 16. Dann hier finden wir dieses Wort denn, dass das diesen Vers verbindet mit dem, was davor passiert ist, was davor geschrieben worden ist. Warum will er dieses Evangelium verkünden? Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Er schämt sich nicht dafür. Jemand, der eine Botschaft hat, der eine Botschaft verkündigen will, der ist überzeugt davon, der schämt sich nicht dafür, der glaubt daran. Und genauso ist es auch bei Paulus. Er schämt sich nicht dafür. Und warum schämt er sich nicht dafür? Wir sehen das auch hier in dem Vers im zweiten Teil. Denn, wieder eine Begründung, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Das ist die Begründung dafür, warum er sich nicht schämt. Er erkennt in dem Evangelium eine Kraft Gottes, eine Gotteskraft. Um das alles einzuordnen, müssen wir erstmal definieren, was ist überhaupt das Evangelium? Und hier sind wir wieder bei dem Thema, dass was altbekannt ist, das hat man schon so oft vielleicht gehört, dass man, dass es in einem Ohr reingeht, im anderen Ohr raus. Aber es ist, denke ich, so wichtig, dass wir uns immer wieder auch vor Augen halten und immer wieder auch vergewissern, was ist eigentlich die Grundlage? Was ist das Evangelium? Das Evangelium, liebe Freunde, liebe Geschwister, das ist die gute Nachricht von Jesus Christus, wie auch hier steht. Das Evangelium von Christus, von dem Gesalbten, von dem Herrn Jesus Christus, der Herr Jesus Christus, der gekommen ist, um sein Leben zu geben als Opfer am Kreuz von Golgatha, der Herr Jesus Christus, der am dritten Tag siegreich über Tod und Sünde gesiegt hat, indem er auferstanden ist von den Toten und der dann nach 40 Tagen in den Himmel gefahren ist, wie wir es auch in Kürze feiern werden und jetzt zu Rechten Gottes sitzt. Das, liebe Freunde, ist das Kern des Evangeliums, das durch den Herrn Jesus Christus und sein Opfer am Kreuz, wir Sündenvergebung haben, wir auch die Gerechtigkeit Gottes uns zugesprochen werden kann durch den Glauben, wie wir es jetzt auch gleich in den nächsten Vers sehen werden. Das ist das Kern dieser Botschaft, für die Paulus sich nicht schämt. Und darin liegt eine Kraft. Aber wenn wir uns nochmal so vergewissern, wer Paulus vor seiner Bekehrung war, als er ein Verfechter des Judentums war, als er ein Pharisäer war, als er sogar die Christen verfolgt hat, so eifrig ging er diesem Judentum nach, dann müssen wir feststellen, dass es eigentlich sehr viele Gründe gegeben hätte können, warum er sich schämen hätte können für das Evangelium. Er hatte alles verloren. Er hat seine Freunde verloren. Er wurde schlagartig vom Verfolger zum Verfolgten. Er hat seine Karriere, war auf dem aufsteigenden Ast. Als Pharisäer hat er alles schlagartig über Nacht verloren. Und er wurde sogar verfolgt, gesteinigt, ausgepeitscht, dreimal Schiffbruch erlitten, alles Mögliche, nur weil er das Evangelium verkündet hat. Und so stellt sich die Frage, er hatte eigentlich Grund dafür, sich zu schämen. Zudem kommt auch noch die Tatsache, dass das Kreuz auch in, wir nehmen das ja gar nicht mal so wahr, wie schändlich eigentlich das Kreuz war. Ja? In dem Kontext damals ist das der schändlichste Tod, den man sich vorstellen kann. An einem Kreuz quasi nackt, nur noch in seiner Unterbekleidung da zu hängen und alle spotten ein und jeder weiß, das ist ein Übeltäter, das ist ein Verbrecher, das ist jemand, der es verdient hat, dort zu hängen. Und so ist der Christus, der Gerechte, ist gezählt unter den Ungerechten, als er dort am Kreuz hängt. Ein schändliches Kreuz, ein Ärgernis für die Juden. Denn sie haben ja sich vorgestellt, dass der Christus in siegreich kommt, die Römer besiegt. Und hier ist ein schändlicher, ein schwacher Messias, der hier am Kreuz hängt. Und ein schändliches Kreuz, eine Torheit für die Griechen. Denn hier ist ein Schwacher und eine Unweisheit, eine Torheit in den Augen der Griechen. Aber diesen gekreuzigten Christus, den verkündigt Paulus, den verkündigen wir auch noch heute. Und wir sind nicht, wir schämen uns nicht dafür, so wie Paulus sich auch nicht geschämt hat. Und warum ist der Grund dafür? Warum schämt er sich nicht? Wir haben es schon gehört hier, weil es eine Kraft zur Errettung ist. Obwohl es vielleicht augenscheinlich so ausschaut, als ob das Kreuz was Schandhaftes ist, was Schwaches ist, ist es eigentlich eine Gotteskraft. Dieses Evangelium ist die Kraft Gottes zur Errettung, wie wir hier lesen. Wenn jemand in Seenot ist, dann muss man an der richtigen Stelle einen SOS-Ruf abgeben, damit man auch gerettet wird. Wenn man irgendwie, keine Ahnung, die falsche Nummer wählt, dann kommt keiner zur Rettung. Dann ist diese Kraft der Rettung nicht gegeben. Genauso ist es bei einer Not-OP. Da brauchst du nicht einen Praktikant, der eine Woche Medizinstudium hat. Da brauchst du den Chirurg, der dich operieren kann. Und genauso ist es auch hier. Die Kraft des Evangeliums ist die Kraft Gottes zur Rettung. Dieses Wort für Kraft hier, das ist Dynamis. Das ist das gleiche Wort, das auch in unserem Sprachgebrauch zum Beispiel für ein Dynamo am Fahrrad, ja, da wird Kraft erzeugt, da wird Energie erzeugt. Das ist das gleiche Wort, wo auch Dynamit abstammt oder dynamisch. Wir sehen hier was Kraftvolles, was Mächtiges, was Gewaltiges im Evangelium. Die Kraft Gottes wird freigesetzt im Evangelium. Ja, die Kraft Gottes im Evangelium, das ist dieselbe Kraft, mit der er die Welt geschaffen hat. Dasselbe Wort, mit dem er die Welt erschaffen hat durch sein Wort. Das ist auch dasselbe Wort, dasselbe Wort vom Kreuz, das dann auch in der Verkündigung Menschenherzen, tote Menschenherzen erretten kann und wecken kann. Ja, warum braucht es überhaupt so eine rettende Kraft Gottes im Evangelium? Weil wir Menschen oft meinen, wir können uns selbst retten. Wir denken oft, wir sind so wie der Baron von Münchhausen, der im Sumpf steckt und sich an seinem eigenen Schopf, bei mir wird es gar nicht gehen, aus seinem eigenen Schopf samt seinem Pferd aus dem Sumpf heben kann. Ja? Aber das ist geistlich gesehen nicht der Fall. Der menschliche Zustand, wie wir es auch schon gehört haben von Aaron, als er das realisiert hat, wir sind tot in unseren Sündenübertretungen. Jeder von uns, jeder, der in seinem natürlichen Zustand ist, erstmal geistlich tot. Wir haben einen Puls, der nicht mal anschlägt. Wir brauchen eine Wiederbelebung, eine geistliche Wiederbelebung. Und die kann nur durch die Verkündigung des Evangeliums und das Wirken des Heiligen Geistes eintreten. stellt sich natürlich die Frage, wo wir unsere Errettung finden oder suchen vielmehr. Ja. Ich denke, wenn wir unsere Welt schauen und wir kennen das vielleicht aus unserem eigenen Leben, wir suchen unsere Errettung in allen möglichen Plätzen. Wir suchen unsere Errettung vielleicht in unserer Karriere, in den Jobchancen, in den Aufstiegschancen, vielleicht im Studium, in den guten Noten. Vielleicht suchen wir unsere Errettung in unserer Anerkennung in der Gesellschaft durch Instagram-Likes, auf den sozialen Medien unterwegs sein und da viel Anerkennung bekommen. Vielleicht ist es auch der Kontostand, wie viel uns zugute steht auf unserem Konto. Vielleicht sind es auch Beziehungen, so schön wie Beziehungen auch sein können. Aber wir suchen vielleicht darin unsere Errettung, unsere Erlösung, das, was wir wollen, das, was wir brauchen. Und für einige unter uns ist es vielleicht auch unsere Werke. Wir versuchen durch gute Werke uns irgendwie den Weg auch in den Himmel gewissermaßen frei zu schaufeln. Aber die Tatsache ist, dass keiner von uns aus eigener Kraft aus diesem Sumpf der Sünde herauskommt. Keiner von uns kann sich selbst retten, wie der Baron von Münchhausen. Nein, alle von uns brauchen die errettende Kraft des Evangeliums, um uns aus unserem geistlichen Tod, aus unserer Sünde zu retten. Und nur die Kraft Gottes, freigesetzt im Evangelium, kann das bezeugen. Und das ist, liebe Freunde, auch heute Abend der Fall. Wie das beim Aaron damals war, als er die Bibel gelesen hat. Jedes Mal, wenn Gottes Wort und sein Evangelium verkündet wird, hat das die Kraft, einen toten Menschen zum Leben zu erwecken. Und das kann auch der Fall sein für dich heute Abend. Vielleicht sitzt du hier und du merkst in diesem Moment, dass du geistlich tot bist. Gottes Wort hat die Kraft, dich lebendig zu machen. Das ist die Kraft, liebe Freunde, des Evangeliums. Und für diejenigen unter uns, die diese Kraft schon erlebt haben in unserem eigenen Leben, die erlebt haben, dass wir vom Tod ins Leben gerufen worden sind durch die Verkündigung des Evangeliums, dass wir den Heiligen Geist in uns haben, dass wir neues Leben haben, stellt sich die Frage, warum wir so oft schweigen, nicht wahr? Warum wir so oft uns schämen für dieses Evangelium, das doch die Kraft Gottes ist zur Errettung. Wir müssen doch jeden Tag drüber reden. Ich meine, ich stelle es bei mir selbst oft vor, ja, wie viel, wenn es um belanglose Dinge geht, ums Fußballspiel gestern, ja, Stuttgart hat gewonnen, ich bin auch Stuttgart-Fan, toll, aber das ist so vergänglich. In einem Jahr redet da kein Mensch mehr drüber. Und es geht hier um so viel mehr. Meine Notizen sind auch weg, vor lauter Laune. Genau. Es geht hier um so viel mehr. Warum schweigen wir, wenn wir wissen doch, dass das die Kraft zur Errettung ist? Und liebe Gemeinde, auch wir als Gemeinde, da ist so viel Weisheit für uns, wenn wir realisiert haben, dass die Kraft der Errettung im Evangelium, in Verkündigung des Evangeliums liegt, dann müssen wir nicht den ganzen Trends von diesen ganzen, keine Ahnung, Church Growth Gurus nachjagen. Wir müssen nicht immer auf jeden Zug aufspringen und denken, ah, die machen aber das und das zieht die Leute an und dann kriegen wir hier die Bude voll. Wir haben ja schon gebetet, eure Bude ist schon voll. Ja? Nee, wir müssen nicht irgendwelche Tricks anwenden, wir müssen nicht irgendwie neue Trends nachjagen. Alles, was wir machen müssen, ist treu das Evangelium verkünden und Gott wird schon dafür sorgen, dass das Wachstum kommt zu seiner Zeit. Da können wir sowieso nichts dran drehen. Auch für die Mission. Das Gleiche gilt für die Mission. Habt ihr hier festgestellt in diesem Vers, es ist die Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Für den Juden und für den Griechen. Und Grieche ist ein Sammelbegriff für alle anderen, nicht Juden, alle Heiden. Das heißt, auch in der Mission geht es nicht darum, irgendwie durch Kontextualisierung hier das Evangelium so schmackhaft zu machen, dass dann die Leute in Timbuktu oder in Afrika oder in Asien oder in irgendeiner Insel in der Südsee dann auch die Botschaft glauben. Nein, auch da geht es einfach darum, die Bibel zu übersetzen, das Evangelium zu verkünden und die Menschen zur Buße aufzurufen und dass sie dann auch Nachfolger von Jesus Christus werden. Wir schämen uns nicht für das Evangelium, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung. Und das verpflichtet uns, dieses Evangelium zu verkünden. Und zweitens sehen wir hier, dass das Evangelium Gottes Gerechtigkeit ist, aus Glauben zum Glauben. Gottes Gerechtigkeit, aus Glauben zum Glauben. Vers 17, lesen wir nochmal diesen Vers. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Dieser Vers 17 ist im Prinzip die Begründung oder auch die Erklärung für Vers 16. Warum ist es, also es, damit ist gemeint das Evangelium, warum ist es die errettende Kraft für die, die glauben? Weil darin Gottes Gerechtigkeit offenbart oder enthüllt oder gezeigt wird. Im rettenden Evangelium, in anderen Worten, wird Gottes Gerechtigkeit gezeigt, offenbart. Was ist damit gemeint? Erstens könnte es bedeuten, dass wir im Evangelium sehen, wie gerecht Gott ist. Dass wir sein Wesen erkennen als ein gerechter Gott. Dass er treu ist, dass er aufrichtig ist, dass in ihm keine Untreue oder kein Falsch ist, wie 5. Mose 32 uns lehrt. Aber ist es wirklich eine gute Nachricht für uns? Ja, das ist eine gute Nachricht, dass wir das wissen über Gott, aber das ist für uns keine gute Nachricht, weil wir haben ja schon festgestellt, dass wir nicht gerecht sind. Also wenn wir nur die Gerechtigkeit Gottes sehen, dann vergehen wir, wie Jesaja in Kapitel 6, als er da in diesem Thronsaal Gottes ist und merkt, hey, ich bin ein Mann von unreinen Lippen, weil er in der Gegenwart des Heiligen Gottes ist. Das ist also nicht die Bedeutung. Zweitens könnte es bedeuten, dass hier geoffenbart wird, Gottes gerechter Maßstab an uns, so wie wir zu leben haben. Ja? Also Gottes Gesetz wird uns offenbart im Evangelium und so haben wir zu leben, soll ein gerechtes Leben vor Gott aussehen. Aber wieder, da haben wir wieder ein Problem, das ist nicht wirklich eine gute Nachricht für uns, weil wenn Gott uns nur seinen Maßstab zeigt, nur gezeigt, okay, das sind die 10 Gebote, haltet euch bitte dran, dann müssen wir auch alle sagen, okay, ey, das kriege ich nicht auf die Reihe. Also es muss einen dritten Weg geben. Im Evangelium offenbart Gott seine Gerechtigkeit, indem er uns seine Gerechtigkeit, hier kommt's, schenkt. Er gibt uns seine Gerechtigkeit. Das ist das, was es bedeutet. Es ist ein Gnadengeschenk. Wir haben schon vom Jannes über die Gnade Gottes in seinem Leben gehört. Und das ist das größte Gnadengeschenk, das Gott uns geben kann. Er schenkt uns Ungerechten seine Gerechtigkeit. Wow, das ist Wahnsinn. Und wie wird diese Gerechtigkeit uns zugeteilt? Wie wird sie uns offenbart? Hier heißt, hier steht es, aus Glauben zum Glauben. Eine andere Übersetzung, die Neue Lebensübersetzung, da heißt es, einzig und allein durch den Glauben. Aus Glauben von Anfang bis Ende. Ja? Da spielt Werke keine Rolle, da spielt Leistung keine Rolle. Es ist nur aus dem Glauben. Diese Gerechtigkeit Gottes, die wird uns gegeben aufgrund nur der Tatsache, dass wir geglaubt haben an den Herrn Jesus Christus. Glaube an wen? Römer 3, 22 hat der Sammy schon vorhin gelesen. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an wen? An Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Das ist die Gerechtigkeit, die uns zuteil wird durch den Glauben allein. Gott rechnet uns die Gerechtigkeit des Herrn Jesus Christus zu. Das ist wie so eine Rechenaufgabe. Ja? Wir sind bankrott, weil auf unserem Konto steht hier rote Zahlen und wir kriegen all die Gerechtigkeit von Jesus Christus uns zugeschrieben, uns übertragen. All seine Perfektion, all seine Gesetzeshaltung, alles, was er sein ganzes Leben gemacht hat, das wird uns zugeschrieben im Glauben an ihn, dass er unser Retter ist, dass er am Kreuz für uns gestorben ist. Und was auch passiert in der Glaubensgerechtigkeit ist, dass all unsere Sünde, all das Verwerfliche, all unsere Ungerechtigkeit auf seine Schulter platziert wird, als er am Kreuz für uns stirbt. Das ist das, was am Kreuz passiert. Das ist der stellvertretende Sühnetod, von dem wir glauben, an dem wir festhalten. Liebe Freunde, das ist die Kraft des Evangeliums. Rechtfertigung, liebe Freunde, aus Glauben allein, das ist nicht eine Erfindung von Martin Luther aus dem 15. oder 16. Jahrhundert. Nein, das ist auch nicht eine neue Entdeckung irgendwie vom Apostel Paulus. Nein, der Apostel Paulus hier, der zitiert einen alttestamentlichen Propheten. Er zitiert hier Habakuk, Kapitel 2, Vers 4, um seine These hier quasi zu untermauern, biblisch zu untermauern. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und liebe Freunde, das ist schon immer der Weg, wie Gott sein Volk und seine Gläubigen gerettet hat, durch den Glauben allein. Wir haben es vorhin gehört, beim Abraham war es genauso. heute Morgen habe ich das Privileg gehabt, aus 1. Mose 15 zu predigen. Wo wir das schon sehen, ja, 1. Mose 15, der schaut Abraham auf zu den Sternen. Gott sagt zu ihm, hey, schau dir die Sterne an, so wird dein Same sein. Und dann heißt es, Abraham glaubte den Herrn und der Herr rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Glaubensgerechtigkeit, schon beim Glaubensvater Abraham. Und so sehen wir, dass Gott schon immer so gehandelt hat und immer so gerettet hat. Durch das Evangelium gibt er uns seine Gerechtigkeit aus Glauben von Anfang bis Ende. Liebe Freunde, wir kommen zum Schluss. Die Lösung für soziale Ungerechtigkeit in unserer Welt, die Lösung für die Ungerechtigkeit in unserem eigenen Leben, unserem eigenen Herzen, ist nicht irgendwo in irgendwelchen sozialen Einrichtungen zu finden oder in irgendwelchen Dingen, für die wir uns einsetzen, sondern die ist darin zu finden im Evangelium, in der Tatsache, dass Gott diejenigen rechtfertigt, die ungerecht sind, die gottlos sind. Und der Martin Luther, der hat es auch in seinem eigenen Leben erfahren dürfen, nicht wahr? Er hat es erfahren dürfen, als er als Mönch realisiert hat, dass sein ganzes Mönchtum nichts wert war vor einem heiligen Gott. Dass er nie diesen Maßstab erreichen konnte von absoluter Gerechtigkeit. Und er ist daran verzweifelt. Und dann eines Tages hat er auch diesen Römerbrief gelesen, hat auch diese Stelle hier gelesen in Römer 1, Vers 16 und 17 und auch Römer 3. Und dann schreibt er Jahre später über das, was er dadurch erfahren hat und erkannt hat. Und er schreibt, da begann ich, die Gerechtigkeit Gottes zu verstehen, als diejenige, durch die der Gerechte, als durch Gottes Gabe lebt, nämlich durch den Glauben. Hier fühlte ich mich völlig neugeboren und durch geöffnete Tore in das Paradies eingetreten zu sein. Und ich denke, jeder von uns, der das erlebt hat in seinem eigenen Glaubensweg, der kann dazu nur Ja und Amen sagen. Weil es ist genau das, was Gott in unseren Herzen bewegt. Wir gehen durch die Pforten des Paradieses ein. Wenn wir realisieren, es kommt nicht auf meine Leistung an, sondern es kommt darauf an, was er schon am Kreuz geleistet hat. Und das gibt uns dann die Freiheit, liebe Geschwister, in diesem Glaubensgehorsam dann auch zu wandeln und zu leben. Wenn wir wirklich glauben, dass das Evangelium Gottes Gerechtigkeit ist und dass wir durch den Glauben diese Gerechtigkeit auch annehmen können und dürfen, dann brauchen wir keine Schuldgefühle mehr haben. Dann wissen wir, dass wir ein reines Gewissen vor Gott haben, weil wir wissen, uns ist vergeben. Wir wissen, unsere Sünden sind bezahlt am Kreuz und wir sind gerecht gesprochen und wir können jetzt in dieser Freiheit der Kinder Gottes leben. Dann müssen wir auch nicht in der Werksgerechtigkeit leben. Ja, wir können gute Werke tun, aber im Glauben. Wir können glaubensgehorsam an den Tag leben. Wir können wissen, dass alles von Anfang bis Ende, von A bis Z aus dem Glauben heraus passieren muss und nicht aus Werken. Und wir müssen auch keine Glaubensvergleiche mit anderen Geschwistern tätigen, nicht wahr? Wir können wissen, dass jeder nach seinem Maß, nach dem Maß Gottes gegeben worden ist. Jeder hat seine Gaben. Wir brauchen nicht verurteilen, denn wir wissen, wir sind alle durch die gleiche Gnade unseres Herrn Jesus Christus gerettet. Und wir müssen uns auch nicht selbst rechtfertigen, nicht wahr? Wir wissen, dass Gott uns schon gerecht gesprochen hat. Und so können wir auch mit Kritik umgehen. Wir können Kritik annehmen, wir können wissen, ja, wir sind schon vor Gott gerecht und wir müssen uns nicht beweisen vor anderen. Und es befreit uns auch letztlich, viele Glaubenswerke zu tun, im Glauben zu wandeln und im Glaubensgehorsam Jesus nachzufolgen, gute Werke, reich zu sein an guten Werken. Weil wir wissen, wir müssen uns nicht den Weg in den Himmel freischaufeln. Der ist schon freigeschaufelt worden durch Jesus Christus und jetzt können wir in dieser Freiheit leben. Das Evangelium, liebe Freunde, liebe Geschwister, das ist Gottes Kraft zur Errettung. Und das Evangelium ist auch durch den Glauben Gottes Gerechtigkeit für den Ungerechten. Lass uns beten. O Vater im Himmel, was für eine wunderbare Botschaft haben wir im Evangelium. Wir danken dir, dass du Sünder und Ungerechte, wie wir es einst waren, rechtfertigst durch den Glauben allein. Wir danken dir, dass dein Evangelium die Kraft ist zur Errettung für jeden, der an Jesus Christus glaubt. Wir müssen nicht mit Schwertern oder mit Lanzen oder mit irgendwelchen Parolen durch die Straßen ziehen. Wir müssen einfach ganz treu und klar dein Wort verkünden und alles dir überlassen. Denn du wirst die Früchte, die Frucht geben. Wir dürfen sehen, wir dürfen ernten. Helf uns auch in dieser Hinsicht nicht, uns für das Evangelium zu schämen, denn wir wollen immer uns auch immer wieder vergewissern, dass es eine Gotteskraft ist. Und wir danken dir dafür. Amen.